Wir freuen uns, dass der Osterhase bei dir die Podcast-Folge abgeliefert hat und wünschen dir heute an Ostersonntag oder vielleicht sogar auch erst morgen an Ostermontag ein wunderschönes Zuhören. Frohe Ostern!
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 13. Ausgabe von Dig Into, dem monatlichen Podcast über Nachrichten aus der Osteopathiewelt, in dem wir einmal im Monat News aus Osteokompass auswählen, ihnen auf den Grund gehen, sie nachfassen und ein bisschen diskutieren. Dazu picken wir uns News heraus und besprechen sie im Rahmen des Podcasts. Wir, das sind einmal von Seiten von Lomerio Dominik Stecker
Und Anne Hinle und von Osteokompass.
Christoph Newiger.
Dieses Mal haben wir interessante News in unserer Folge mit dabei. Wir werden zum einen den Nachwuchswissenschaftspreis in der Osteopathie besprechen und danach wird es einen weiteren Teil geben über die Schmerzmedizin. Und am Schluss unserer Podcast-Folge sprechen wir über unsere Rubrik Es wird behauptet mit dem Thema: Wie viele Osteopathen gibt es denn eigentlich in Deutschland wirklich? Sind es die berühmten 10.000 oder doch mehr?
Unsere erste News, über die wir gerne sprechen möchten, ist am 12. März 2024 auf Osteokompass erschienen. Die Deutsche Osteopathie-Stiftung, kurz DOS, hat ihren Nachwuchswissenschaftspreis an 6 junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vergeben. Im November hatte die DOS dazu aufgerufen, Deutschlands beste Osteopathie-Bachelor-, Master- und DO-Arbeiten einzureichen. Darauf hat Osteokompass ebenfalls hingewiesen in der News vom 22. November 2023. Über die Gründung der Deutschen Osteopathie-Stiftung haben wir euch letztes Jahr im Juli in unserer Podcast-Folge berichtet. Nochmal kurz als Erinnerung: 2023, also im vergangenen Jahr, wurde die Stiftung gegründet und sie hat das Ziel, Forschungsprojekte und Studien zu fördern, eine Plattform für den interdisziplinären wissenschaftlichen Diskurs zu bieten und Vermittler zwischen klassischer und integrativer Medizin zu sein.
Nun fand zum ersten Mal die Auszeichnung statt. Die Jury hat von den eingereichten Arbeiten die Siegerarbeiten ausgewählt. Und darunter waren zwei randomisiert kontrollierte Studien und eine Grundlagenstudie. In der Kategorie Masterarbeit wurde Milena Windisch und Joanna Fischer für ihre Arbeit Wirksamkeit ganzheitlich osteopathischer Behandlungen bei Patientinnen mit einer Harninkontinenz ausgezeichnet. Das war eine randomisierte, kontrollierte Studie. In der Kategorie DO-Arbeit wurden Anke Bruns und Jens Richtering für ihre Arbeit Osteopathische Behandlungen von Frauen mit Beckengürtelschmerz postpartum ausgezeichnet. Und in der Kategorie Bachelorarbeit wurden Lea Winkler und Feline Hartmann-Knob für ihre Arbeit Besteht eine funktionelle Beeinflussung der Ossa temporalia durch die Ossa ilia ausgezeichnet. Das war eine Grundlagenstudie. Vor dem Publikum fand dann vor einem Monat die Preisverleihung und die Präsentation in der Geschäftsstelle der Deutschen Osteopathie-Stiftung statt. Und die Sieger und Siegerinnen erhielten neben der Preisurkunde jeweils 1.000 Euro für die beste Master- und DO-Arbeit sowie 500 Euro für die beste Bachelorarbeit. Die Preisverleihung wurde vom Thieme Verlag durch Buchgutscheine und Gutscheine für die Osteothek unterstützt. Die Verleihung des Nachwuchswissenschaftspreises wird ab sofort jährlich stattfinden.
Eine spannende Nachricht, ganz wunderbar, dass hier die Deutsche Osteopathie-Stiftung einen solchen Preis verleiht und hier die besten Arbeiten auszeichnet. Und die Frage, die sich mir natürlich stellt, und das geht aus dieser News leider nicht hervor, die Deutsche Osteopathie-Stiftung veröffentlicht hat, ist die Frage, wie sind denn diese Arbeiten überhaupt ausgewählt worden? War es das Studiendesign? War es das interessante Ergebnis? Was also hebt diese drei Arbeiten von den anderen eingereichten Arbeiten ab? Der zweite Punkt ist der, dass wenn man versucht, diese Arbeiten irgendwie einzusehen, dass man da nicht wirklich weiterkommt. Und das finde ich sehr schade, weil diese Arbeiten, gerade weil es sich um ausgezeichnete Arbeiten handelt, sollten doch Vorbildcharakter haben. Und sollten ja auch andere Studierende dazu animieren, eben gute Abschlussarbeiten zu erstellen. Und dann ist es natürlich sehr wichtig, dass ich solche Arbeiten auch einsehen kann, dass ich also wirklich sehen kann, nach welchem Studiendesign sind die vorgegangen, zu welchen Ergebnissen sind die gekommen, was sind wirklich die Merkmale, die diese Arbeiten wirklich ausgezeichnet haben. Dazu muss ich diese Arbeiten einsehen können. Und das ist, soweit wir das jetzt gegenwärtig gesehen haben, leider nicht der Fall.
Und auch ganz abgesehen von dem Studiendesign, ist es ja auch für uns Therapeutinnen und Therapeuten wichtig, die Studie zu lesen und zu gucken, was können wir in der Praxis umsetzen und wie kann das unsere Arbeit mit dem Patienten eben verbessern und was können wir dann vielleicht in der Praxis ändern, um ebenfalls zu so guten praktischen Ergebnissen zu kommen.
Und oft ist
Allerdings.
es ja so, dass man in der Praxis mit seinem eigenen Blickwinkel schaut und wenn man durch eine Studie interessante Ergebnisse lesen kann, dann kommen noch mal andere Gedanken hinzu, die einfach andere Möglichkeiten in der Praxis eröffnen.
Also umso wertvoller ist deshalb natürlich auch die Arbeit, die beispielsweise von Ostlib betrieben wird. Ostlib hatten wir ja auch schon mal vorgestellt. Das ist diese osteopathische Datenbank, die Helge Franke erstellt hat und auf der man eben Studien auffinden kann, unter Umständen auch nachlesen kann. Von diesen drei Arbeiten ist eine gegenwärtig dort verzeichnet, allerdings dann auch nur in Form eines Abstracts. Eine Arbeit ist bei der AFO abrufbar. Dazu muss allerdings dann auch eine Schutzgebühr von 30 € gezahlt werden. Wir plädieren eigentlich sehr dafür, dass solche Arbeiten wirklich zugänglich sind, dass sie lesbar sind, dass man sich wirklich mit diesen Arbeiten inhaltlich auseinandersetzen kann, damit sie ihrem Vorbildcharakter auch wirklich gerecht werden können. Wir wissen natürlich nicht, ob jetzt möglicherweise eine dieser Arbeiten oder auch alle drei dann in den osteopathischen Fachzeitschriften erscheinen werden. Das kann durchaus ja noch passieren. Gegenwärtig sind aber diese Arbeiten eben nicht einsehbar. Und das ist sehr schade.
Ja, an dieser Stelle aber auch nochmal der Hinweis, dass die OM und die DO, die beiden größten Fachzeitschriften für osteopathische Medizin in Deutschland, immer offen dafür sind, wenn sich Autoren und Autorinnen bei ihnen melden und potenziell solche Arbeiten eben als Artikel veröffentlichen wollen bei ihnen.
Ja, guter Vorschlag. Und ihr, Dominik und Anne, ihr habt zumindest mit zwei dieser Autoren bereits Kontakt aufgenommen.
Ja, wir sind mit Anke und Jens schon seit letztem Jahr in Kontakt und haben auch die freudige Nachricht, dass wir unseren monatlichen Kongress im Mai diesen Jahres, also 2024, dem Thema Forschung widmen werden und versuchen werden, auch mit den anderen beiden Forschungsteams in Kontakt zu kommen, also dass die ihre Arbeit auch bei uns vorstellen können. Aber auf Jens und Ankes DO-Arbeit dürft ihr euch im Rahmen des monatlichen Kongresses auf Lumerio freuen. Wie immer erhaltet ihr da alle Informationen über unseren Lumerio-Newsletter. Das war ja jetzt auch das erste Mal, dass diese Auszeichnung stattgefunden hat. Grundsätzlich fänden wir es im nächsten Jahr auch interessant, noch zu erfahren, wie viele Arbeiten überhaupt eingereicht wurden. Das war auch noch ein Punkt, den wir neugierigen Nasen gerne gewusst hätten. Aber vielleicht kommt das ja im nächsten Jahr dazu.
Ja, wunderbar. Dann kommen wir zur zweiten News. Das ist eine News, die ist bereits am 20. Februar erschienen. Und da geht es um die Kooperation der Deutschen Gesellschaft für osteopathische Medizin mit der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Ich zitiere die News. Die Deutsche Gesellschaft für osteopathische Medizin, DGOM, ist eine Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, DGS, eingegangen, um, Zitat, gemeinsam die schmerzmedizinische Versorgung zu verbessern. Mit Fortbildungen zu unterschiedlichen Therapieansätzen wollen die Fachgesellschaften Synergien zum Wohle der Patientinnen und Patienten schaffen. Die erste Maßnahme ist ein gemeinsames Symposium beim Deutschen Schmerz- und Palliativtag, der ab dem 12. März 2024 online stattfindet. Kleiner Hinweis, das Ganze hat also bereits stattgefunden. Weitere gemeinsame Fortbildung und die Entwicklung gemeinsamer Curricula sollen folgen.
Da ist natürlich jetzt auch interessant, was ist denn überhaupt die Geschichte der Schmerzmedizin? Wenn wir uns da die Geschichte mal näher anschauen, bereits in der Frühgeschichte, also in der Antike, wurden Schmerzen als eigenständiges Symptom betrachtet und auch behandelt. Die Menschen nutzten verschiedene Methoden wie Kräuter, Massagen und Rituale, um Schmerzen zu lindern.
Im 19. Jahrhundert wurden dann bedeutende Fortschritte in der Anästhesie gemacht, was die Schmerzbehandlung während chirurgischer Eingriffe revolutionierte. Und die Entdeckung von Ether und später auch von Chloroform ermöglichten es, Schmerzen während Operationen gut kontrollieren zu können.
Bei der Entdeckung von Schmerzmitteln wie zum Beispiel Morphin und anderen Opioiden im 19. Jahrhundert trug ebenfalls dann zur Schmerzbehandlung bei. Und die Substanzen wurden zunächst vor allem zur Schmerzlinderung eingesetzt, später aber auch kritisch betrachtet einfach aufgrund des Suchtpotenzials.
Im 20. Jahrhundert wurden dann neue Ansätze zur Schmerzbehandlung entwickelt. Die schließen dann unter anderem auch physikalische Therapien ein, die Psychologie und verschiedene medikamentöse Ansätze. Die moderne Schmerzmedizin betrachtet heutzutage Schmerzen als multidimensionales Phänomen und verwendet ein breites Spektrum von Behandlungsmethoden, um Schmerzen zu lindern und vor allem auch die Lebensqualität der Patienten und Patientinnen zu verbessern.
Trotz der Fortschritte in der Schmerzmedizin bleiben Herausforderungen wie die angemessene Versorgung von Patienten mit chronischen Schmerzen bestehen. Zukünftige Entwicklungen könnten eine bessere individualisierte Therapie und eine ganzheitlichere Betrachtung von Schmerzen umfassen.
Wunderbar. Soweit zur Geschichte der Schmerzmedizin.
Danke an dieser Stelle an die Deutsche Schmerzgesellschaft e.V., auf deren Webseite wir die Geschichte der Schmerzmedizin so schön zusammengefasst gefunden haben.
Beleuchten wir mal kurz, wer die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin, also die DGS, überhaupt ist. Die DGS wurde 1984 gegründet, um Schmerzmedizin zu fördern. Sie kooperiert mit anderen Fachgruppen, setzt Ausbildungsstandards, bietet Fortbildung an und unterstützt Fachkräfte in der Schmerzversorgung. Mit 4000 Mitgliedern und 120 Schmerzzentren arbeitet sie mit der Deutschen Schmerzliga zusammen, um die Lebensqualität von Patienten mit chronischen Schmerzen zu verbessern. Die DGS-Mitglieder arbeiten interdisziplinär und der Deutsche Schmerz- und Palliativtag bietet ein wichtiges Forum für den fachlichen Austausch. Aktuell gibt es 1.321 ambulant tätige Schmerzmediziner. Aber mehr Fachkräfte werden benötigt, um die 3,9 Millionen schwerstgradig Schmerzkranken angemessen zu versorgen. Die DGS fordert daher ganzheitliche Strukturen und eine Neuorientierung der Bedarfsplanung, um die Versorgung von Menschen mit chronischen Schmerzen zu verbessern. Das war jetzt ein Zitat aus der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, mit der, wie am Anfang gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Osteopathische Medizin eine Kooperation eingegangen ist. Es hatte ja, das war Bestandteil der News, die ich am Anfang vorgetragen habe, im März bereits ein Symposium gegeben. Es hat also am 14. März stattgefunden. Und im Rahmen dieses Symposiums wurden also drei Vorträge à 30 Minuten gehalten zur Osteopathie. Der erste Vortrag lautete: Wie denkt die Osteopathie? Eine kleine Reise durch die Körpersysteme. Referent war Volker Rings. Der zweite Vortrag lautete: Wo steht die Osteopathie in der schmerzmedizinischen Landschaft? Wie zusammenfindet, was zusammengehört? Vortragender war Elmar Peuker. Und der dritte Vortrag lautete: Wie profitiert der Patient von der Osteopathie? Aus der Praxis, so werden sie geholfen. Der Vortragende war hier Harald Wagner.
Zum Wohl der Patienten und Patientinnen streben die beiden Gesellschaften, also die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin und die Deutsche Gesellschaft für die Osteopathische Medizin, durch ihre Kooperation verschiedene Therapieansätze an. Und sie planen auch weitere gemeinsame Fortbildungen zur Entwicklung von gemeinsamen Lehrplänen.
Das erste gemeinsame Symposium hat ja bereits im März stattgefunden, darauf hat uns Christoph ja schon hingewiesen. Außerdem planen die Gesellschaften in ihrer Kooperation Weiterbildungslehrpläne und Veranstaltungen zu organisieren, zum Beispiel auch beim DGS-Herbstkongress in Berlin. Und langfristig könnte eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen ambulant tätigen Schmerzmedizinern und ärztlich tätigen Osteopathen erfolgen, um eine effektive Versorgung von Schmerzpatienten sicherzustellen.
Die Fachgesellschaften planen auch, sich durch die Workshops und die Fortbildungsangebote gegenseitig zu unterstützen, um eine effektive Verbindung für die Versorgung von den Schmerzpatienten zu schaffen. Hintergrund ist, dass sowohl die Schmerzmedizin als auch die Osteopathie das Ziel verfolgen, Menschen mit Schmerzen zu behandeln und ihre Lebensqualität zu verbessern, obwohl sie unterschiedliche Therapieansätze verfolgen.
Es soll also spezifische Fortbildungen, Symposien und auch eine Entwicklung von Leitfäden und Lehrplänen geben in der Zukunft, um die Osteopathie als wirksame Ergänzung zur konventionellen Schmerztherapie besser wahrnehmbar zu machen.
Also ich finde das eine ganz wunderbare Kooperation, die hier die DGOM mit der DGS eingegangen ist. Zum einen ist es ja so, dass wenn man es ganz runterbricht, die allermeisten Patienten, die Osteopathen aufsuchen, die Osteopathen eben aufsuchen, weil sie Schmerzen haben. Insofern sind natürlich Osteopathen auch im weitesten Sinne Schmerzmediziner oder Schmerzheilkundler, bei denen es in der Behandlung darum geht, eben diese Schmerzen zu reduzieren oder ganz einzustellen. Das andere ist, dass hier zum ersten Mal so ein bisschen über den eigenen Tellerrand geblickt wird und hier dieser Elfenbeinturm verlassen wird und hier wirklich eine interdisziplinäre Kooperation erstellt worden ist, die der Osteopathie, die den Patienten, gerade eben den Schmerzpatienten, nur zugutekommen kann, von der also alle gleichermaßen profitieren können. Insofern also stellt sich eigentlich fast die Frage, warum sowas nicht schon sehr viel früher initiiert worden ist.
Ja, und auch wir Therapeutinnen sind sehr gespannt darauf, was für Therapievorschläge sie auch gemeinsam erarbeiten und wie wir da unseren Patientinnen und Patienten in Zukunft durch diese Kooperation noch besser helfen können.
Kommen wir zu unserer Rubrik. Es wird behauptet, wir führen, das haben wir ja am Anfang schon verraten, wir führen diese in dieser Folge unsere Rubrik eben fort. Worum geht es in dieser Rubrik? Es gibt in der Osteopathie immer wieder Behauptungen, die teils Jahre, teils Jahrzehnte alt sind, wurden also irgendwann einmal aufgestellt und werden seitdem gern immer wiederholt, ohne aber, dass sie mal hinterfragt werden, ob sie denn überhaupt stimmen oder immer noch stimmen. Wir wollen daher solche Behauptungen zur Osteopathie vorstellen und gemeinsam der Frage nachgehen, ob diese denn überhaupt richtig sind. Und die Behauptung, über die wir heute reden wollen, lautet 10.000 Osteopathen.
Die 10.000 Osteopathen, ne? Das ist eine Zahl, die immer dann genannt wird, wenn es um die Frage geht, wie viele Osteopathen und Osteopathinnen es denn in Deutschland gibt. Man findet in Artikeln, aber auch auf den Webseiten von Verbänden diese Zahl von etwa oder über 10.000 Osteopathinnen und Osteopathen, die es deutschlandweit geben soll. Die erste Frage, die sich dabei uns natürlich stellt, ist, wo kommt diese Zahl denn überhaupt her und wer hat sie wann eruiert?
Soweit wir das recherchiert haben, wurden diese Zahl das erste Mal vom VOD veröffentlicht. So gibt es eine Pressemitteilung des VODs vom 18. Oktober 2017 zum Thema Osteopathie, interdisziplinäre Zusammenarbeit stärken. Da wird diese Zahl genannt. In dieser Pressemitteilung heißt es, dass es bundesweit annähernd 380.000 Ärzte und gerade einmal 10.000 Osteopathen gäbe. Nun können wir nicht mit Bestimmtheit sagen, ob das tatsächlich das erste Mal war, dass diese Zahl genannt wurde. Fakt ist aber, dass diese Zahl spätestens seit diesem Zeitpunkt, eben Herbst 2017, bis heute, Frühjahr 2024, weitestgehend unverändert geblieben ist.
Also sie wird zumindest immer wieder wiederholt. Und das ist auch deshalb erstaunlich, weil in der genannten Pressemitteilung von 2017 der VOD die Anzahl seiner Mitglieder mit mehr als 4.300 angegeben hat. Und wenn man die Webseite des VODs aktuell aufruft, dann werden mehr als 6.100 Mitglieder gezählt. Das heißt, allein der VOD hat in diesen 6,5 Jahren 1.800 Mitglieder hinzugewonnen. Das sind etwa 42% neue Mitglieder, ohne aber, dass sich die Zahl der Osteopathen bundesweit nennenswert erhöht haben soll. Aber auch auf VOD-Webseiten oder auf Veröffentlichungen vom VOD findet man immer wieder diese Aussage, dass es nach wie vor etwa 10.000 Osteopathen und Osteopathinnen geben soll.
Nun haben in dieser Zeit sicherlich viele Osteopathen und Osteopathinnen auch altersbedingt aufgehört. Gleichzeitig haben aber auch viele neue Osteopathen und Osteopathinnen ihre Ausbildung abgeschlossen und angefangen zu arbeiten. Dass sich das aber genau die Waage hält, erscheint doch sehr unwahrscheinlich. Und wir haben jetzt nur die Mitgliederzahlen des VOD genannt, weil die anderen Verbände ihre Mitgliedszahlen nicht nennen. Aber auch bei anderen großen Verbänden kann man davon ausgehen, dass die Mitgliedszahlen im Laufe der Jahre deutlich zugenommen haben. Wenn also die 10.000 Osteopathen und Osteopathinnen vor 6,5 Jahren richtig waren, dann können sie heute, zumindest nach unserer Einschätzung nach, überhaupt nicht mehr stimmen.
Wäre interessant zu erfahren, wie der VOD damals auf die 10.000 Osteopathen gekommen ist. Die Mitgliederzahlen der einzelnen Verbände zusammen zu addieren, funktioniert nicht. Zum einen, weil die meisten Verbände ihre Mitgliederzahlen nicht öffentlich machen. Zum anderen, weil es Osteopathen gibt, die Mitglieder in mehreren Verbänden sind. Und schließlich, weil nicht jeder Osteopath Mitglied in einem Verband ist. Noch interessanter wäre allerdings zu klären, wer denn als Osteopath bzw. Osteopathin bezeichnet werden kann.
Wenn der VOD von den 10.000 Osteopathen und Osteopathinnen spricht, dann meint er wahrscheinlich Therapierende, die über eine entsprechende Ausbildung verfügen, so wie es der VOD auf seiner Therapeutenliste beschreibt, also eine mindestens 4-jährige osteopathische Ausbildung mit mindestens 1.350 Unterrichtsstunden.
Was ist aber beispielsweise mit Ärzten, die ihre osteopathische postgraduierte Fortbildung nach den Kriterien des EROP absolviert haben, also mit mindestens 700 Unterrichtsstunden Osteopathie? Was ist mit den Ärzten, die nach einer Zusatzweiterbildung manuelle Medizin von 320 Unterrichtsstunden dann das Curriculum osteopathische Verfahren absolvieren, das 160 Unterrichtsstunden umfasst? Und was ist mit jenen Therapeuten, die auf dem Papier zwar eine Ausbildung von 1350 Unterrichtsstunden stehen haben, bei denen aber, wie bei den Paracelsus-Heilpraktikerschulen, die erworbene Heilpraktikererlaubnis mit 540 Unterrichtsstunden hineingerechnet wird?
Haben wir dann Osteopathen oder sind das keine Osteopathen oder sind das nur halbe Osteopathen?
Das betrifft jetzt nur die Ausbildung. Wie sieht es aber mit der Ausübung aus? Das heißt, wie viel Osteopathie muss ein Therapeut praktizieren, damit er als Osteopath bezeichnet werden kann? Jemand, der ausschließlich Osteopathie in seiner Praxis praktiziert, sicherlich, aber wie sieht es mit dem Physiotherapeuten aus, der die Hälfte seiner Zeit Osteopathie praktiziert und die andere Hälfte Physiotherapie? Zählen wir ihn auch zu den Osteopathen? Was ist mit dem Heilpraktiker, der neben der Osteopathie gleich viel Akupunktur und TCM praktiziert? Ist auch er ein Osteopath? Oder der Orthopäde, der in jeder seiner orthopädischen Behandlung auch Osteopathie mit einfließen lässt? Was ist er?
Lasst uns zum Abschluss die Informationen unserer Es wird behauptet Rubrik nochmal zusammenfassen. Also, Fazit ist, wir wissen nicht, wie viele Mitglieder die einzelnen Osteopathieverbände haben und welche dieser Mitglieder in mehreren Verbänden sind. Wir wissen auch nicht, wie viele Osteopathen in keinem Verband sind und deshalb kaum oder gar nicht erfasst werden können. Um zu wissen, wie viele Osteopathinnen und wie viele Osteopathen es gibt, müssten wir auch festlegen, über welche Ausbildung die Therapierenden verfügen müssen, damit wir ihn als solchen bezeichnen könnten. Und eventuell müssten wir auch definieren, wie viel Osteopathie ein Therapeut praktizieren muss, damit wir ihn als Osteopath oder als Osteopathin zählen können. Also wenn es um die Frage geht, wie viele Osteopathinnen und Osteopathen es in Deutschland gibt, müssen wir einfach sagen, so richtig weiß das niemand.
Und damit schließen wir unsere Podcast-Folge, wünschen euch eine gute Zeit. Wir freuen uns natürlich immer über eure Kommentare, vielleicht über Ideen, wie wir Osteopathen, Osteopathinnen zählen könnten und hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin.
Einen schönen Frühling euch. Bis dann.
Ciao beisammen.